Das Thema war, Jesus wurde arm um unseretwillen. Und da machen wir heute weiter im Teil 2. Eine kurze Wiederholung, da wir wieder im Thema drin sind. Leitvers war 2. Korinther 8, 9. Und den haben wir dann auf uns persönlich gemünzt. Also nicht in Mehrzahl, sondern in Einzahl. Da heißt es dann, denn du kennst die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um deinetwillen arm wurde, damit du durch seine Armut reich würdest. Also das ist schon eine heftige Aussage. Aber wie gesagt, Reichtum ist nicht auf Finanzen zu begrenzen. Wahrer Reichtum ist viel mehr. Aber die Grundaussage ist eben, dass der Herr will, dass wir gesegnet sind in allen Bereichen. Weil deswegen wurde er zum Fluch am Kreuz, wurde er total arm, besaß nichts mehr. Wir haben gesagt, ärmer wie die ärmste Kirchenmaus, null und nichts mehr. Und wenn man sich das einmal persönlich vorstellt, dir würde es so ergehen, dass man dir nach und nach alles wegnimmt, bis du plötzlich pudelnackt am Marktplatz stehst und vielleicht auch noch ausgespott wirst und geschlagen wirst und der letzte Heuler bist. Dann kannst du es ein bisschen vorstellen. Aber hier heißt es, um unseretwillen oder um deinetwillen ist es das geworden. Und das muss uns eigentlich wieder mit Freude erfüllen. Für uns hat er es getan. Er hätte es für sich nicht tun brauchen. Und dass das auch für uns gültig ist, das müssen wir in dem Sinn erkennen können, wenn wir Galater 4, 28 lesen. Da sagt der Paulus, ihr aber Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Also wir sind in derselben Position, wie Isaak war. Und Isaak hat von Abraham den Segen geerbt, den Abraham von Gott bekommen hat. Und da sind wir in derselben Position. Und wir haben denselben Segen geerbt in Christus. Und das müssen wir wissen, das dürfen wir uns nicht rauben lassen von den Lügen Satans und von religiösen Leuten, die eine Armutstheologie verkünden. Das stimmt einfach nicht, das ist nicht biblisch haltbar. Das klingt zwar manchmal irgendwo ganz ja, heilig und demütig, aber ist eine total falsche Vorstellung. Unser himmlischer Papa und auch Jesus sind reicher als reich. Dem gehört das ganze Universum und sie haben alle Macht. Und alles, was es gibt, gehört eigentlich ihnen. Also das hat mit Armut nichts zu tun. Und wir sind Kinder Gottes, Kinder dieses himmlischen Papas und dieses Jesus. Und darum müssen wir das so aus dieser Richtung sehen. Weil erst kommt der Glaube und dann kommt das Ergebnis. Wenn du Falsches glaubst, wirst du auch falsche Ergebnisse haben. Deshalb Lehre über dieses Thema. Also nicht so eine Lehre, wie es in vielen Gemeinden ist. Zehnten geben, sonst wirst du nicht gesegnet, sondern glauben, was der Herr getan hat. Dann kommt der Segen. Das ist die richtige Sache. Und dann kannst du auch was geben. Auf jeden Fall hat Gott zu Abraham gesagt, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und Gott hat es mit einem Eid geschworen, als er es ihm versprochen hat. Und als Abraham alt und hoch betagt war, heißt es, der Herr hatte Abraham in allem gesegnet. Und so ist der Segen und so ist unser Erbteil. Wir sind wie Isaak die Erben derselben Verheißung. Unser himmlischer Papa hat es geschworen, ein Eid geschworen auf sich selber. Und das ist schon mal was wert, ne? Also Gott ist kein Lügner und schon gar kein Meineidiger. Und der Isaak, der hat gesät und hat das Hundertfache geerntet. So hat der Herr gesegnet. Aber nicht, weil der Isaak jetzt so ein super Hecht war und so gut und so brav, sondern wegen Abraham. Kannst du direkt einmal nachlesen. Und da heißt es, der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Also Gottes Maß ist nicht kleinlich. Also das denken bloß manche Leute. Wir dürfen bloß nicht immer den Ist-Zustand, den natürlichen Ist-Zustand vor Augen als Hauptquelle für unser Denken oder für unseren Glauben nehmen, sondern den geistlichen Zustand, denn unsere Position in Christus, unser Erbe, das müssen wir als wahren Ist-Zustand sehen können und glauben können und uns darauf berufen, dann setzt es die Hebel des Himmels in Bewegung und der Segen wird dich früher oder später auch erreichen. Das ist uns verheißen und wenn Gott was verheißt, ist es versprochen. Wir sind in der geistlichen Erblinie Abrahams in Christus Jesus, also werden wir auch diesen Segen erben. Wie er das macht und von wo er herkommt, das ist Gottes Sache. Da denken wir uns manchmal was aus, was sein könnte und wie er es machen könnte. Ist ja nicht verkehrt, Aber manchmal macht er es halt ganz anders. Aber ist ja auch egal, Hauptsache er macht es, oder? Er segnet uns über die Maßen mehr, als wir erdenken oder erbitten können. Jesus hat nämlich mit seinem Opfer am Kreuz die Blockaden, die den Segen blockieren könnten, beseitigt. Es ist die Sünde und deren Strafe, deren Folgen, den Fluch. Und damit ist Satans Macht über unserem Leben zerbrochen. Und das ist unser Fokus, auf das schauen wir. Und jetzt kommen wir noch zu diesem Wahrlichversprechen, das Jesus dem Petrus gegeben hat, als er nach dem Lohn für die Nachfolge gefragt hat. Und da hat Jesus gesagt, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mütter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Also Jesus hat hier einige Beispiele genannt und auf das darfst du es jetzt nicht bloß begrenzen, auf die Häuser und die Familienmitglieder oder die Äcker. Aber vielleicht hast du keinen Acker gehabt, ne? Hast vielleicht eine Firma oder was aufgegeben, um des Evangeliums willen. Dann kriegst du da einen Lohn zurück, hundertfach. Das heißt nicht, du kriegst dann 100 Firmen oder 100 Äcker oder 100 Häuser, aber halt einfach wertetechnisch gesehen kriegst du hundertfach zurück als Lohn, als Erstattung von deinem himmlischen Papa. Also, und entrüste dich nicht über die, die jetzt vielleicht vorn sind und denkst dir, ach mei, den anderen geht's immer so gut und mir geht's nicht so gut. Sei nicht neidisch, weil der Tag, der Zahltag wird kommen und dann dreht sich das Blatt. Und dann werden wir, die der Herr mit hundertfach erstattet und segnet, die Ersten sein und die jetzt noch die Ersten sind, werden die Letzten sein. Aber wichtig ist, und das ist die Kernaussage dieses Wahrlichversprechens, da ist niemand. Niemand, der nicht hundertfachen Lohn empfängt in diesem Leben. Ja, jetzt in dieser Zeit hat es doch geheißen. In diesem Leben. Ja, nicht erst irgendwann, sondern in diesem Leben, hat Jesus klipp und klar gesagt. Und da ist niemand, der das nicht kriegt. Das kannst du im Gebet auch schon mal vorbringen. Wenn du was aufgegeben hast, um des Evangeliums willen natürlich. Weil der nichts für das Evangelium aufgegeben hat, nichts dafür getan hat, nichts dafür eingesetzt hat, der wird als hundertfach vom Nix bekommen. Das ist natürlich auch nicht unbedingt erstrebenswert. Wer ein bisschen was aufgegeben hat, wird halt dann schon da mal das Hundertfache bekommen. Wer viel aufgegeben hat, wird natürlich von dem Vielen das Hundertfache bekommen. Und Jesus hat es versprochen. Versprochen ist versprochen, heißt der Spruch, und wird nicht gebrochen. Okay, also das Evangelium vorn hinzusetzen, diese Nachfolge Jesu, hat einen Preis, er hat auch gesagt, von der Verfolgungen, das heißt unter Schwierigkeiten, also du kannst schon Schwierigkeiten bekommen, wenn du Christ wirst und dem Evangelium und Jesus nachfolgst. Aber gut, das musst du vielleicht einmal eine Zeit lang aushalten können, aber der hundertfältige Lohn ist dir gewiss. Das musst du wissen, auf das musst du auch schauen. Das haben wir dann noch gesagt, weiter. Also diese Segnungen kannst du abrufen. Die sind bereits im Himmel zurückgestellt und das ist die sicherste Anlage, das müssen wir auch noch mit hineinnehmen und die Wiederholung. Dort können nicht Diebe durchgraben und stehlen. Wenn du dir Schätze auf der Erde sammelst, irgendwo auf ein Konto, auf ein Depot, auf was weiß ich, in Häuser und Äcker und so weiter, kann passieren, dass über Nacht weg ist. Muss ja nicht, aber theoretisch möglich. Hast du aber die Anlage im Geist, in den Himmeln, dann können Diebe nicht durchgraben und der Fraß kann nicht zerstören. Also da wird weder die Motte noch der Rost deinen Schatz zerstören können, weil das ist sicher. Und wenn das notwendig ist, dass du das brauchst hier in diesem Leben, kannst du jederzeit zu deinem Papa gehen und von deinem Segen abheben, abrufen. Und wenn da was ist auf der Himmelsbank, dann wird es auch ausbezahlt, wenn es notwendig ist. Und das ist schon eine ganz tolle Sache. Da kannst du schon sicher sein, wenn du weißt, dass du jemanden gesegnet hast, dass du um des Evangeliums willen Dinge aufgegeben hast. Zeug, das, was man eigentlich gar nicht so unbedingt braucht meistens. Und vielleicht auch Dinge, die was wert waren, ist auch möglich. Und hast dich eingesetzt für die Sache des Evangeliums, dann weißt du auch, aha, da ist was auf meinem Konto. Okay. Also, Jesus wurde um unseretwillen zur Armut, zur Sünde, zur Krankheit, zum Fluch, damit wir davon frei seien. Das muss man immer wieder sehen. Er hat das nicht einfach gemacht, weil Gott sich das eingebildet hat, dass er das tun soll. Er hat es um unseretwillen getan. Um deinetwillen wurde er zur Armut. Damit du, damit ich, damit wir reichlich gesegnet sein können. Ja, er wurde zur Sünde, damit wir nicht gestraft werden müssen. Weil wenn die Sünde gesühnt ist, das heißt, sie ist auf jemanden gestraft worden, dann ist der Fall erledigt. Und wir können auch Heilung empfangen, weil er dort das Grundproblem der Krankheit, die Sünde, weggenommen hat, auf sich genommen hat. Also das ist klar, Jesus will uns segnen. Dafür hat er am Kreuz bezahlt. Nicht bloß die im Fleisch Abrahams Nachkommen sind, also die Juden, die da noch von seinen Nachkommen abstammen, sondern wir, die geistlichen Nachkommen, gehören damit hinein. Und das müssen wir wissen, dass wir da dazugehören. Jesus hat nämlich das Grundproblem gelöst. Er hat den Fluch der Sünde Adams beseitigt. Und das müssen wir uns ein bisschen anschauen, was da passiert ist, nachdem Adam die Sache verbockt hat mit diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Er hätte nicht davon essen sollen. Und weil er es aber getan hat, kam der Fluch auf die Erde und hat ihn und seine Frau und letztendlich dann die ganze Erde, weil er Adam da der Chef war über die Erde, in dieses Schlamassel mit hineingezogen. Vorher war alles okay. Es steht jetzt in 1. Mose 3, 17 bis 19. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, und von ihm bist du genommen, denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Also hier ist die Wurzel alles Übels. Das Paradiesische ist von dort an vorbei gewesen. Um Adams Willen wurde der Erdboden verflucht, und da kam die Mühsal auf sein Leben. Dornen und Disteln haben ein Problem gemacht. Zuerst ist alles Gute gewachsen, alles war prima, brauchte bloß hinklangen, alles war da. Und dann kam Unkraut dazwischen. Das Unkraut hat das gute Kraut verdrängt wahrscheinlich sogar. Es hat halt Schwierigkeiten bereitet. Und so ist es heute immer noch. Dauernd gibt es auf dieser Welt Schwierigkeiten. Dauernd Dornen und Disteln. Und die Leute müssen im Schweiße ihres Angesichts arbeiten, damit sie ein Brot zum Essen haben. Und gleichzeitig ist es so, dass der Mensch erkennt, er ist aus Staub gemacht, aus Erde, irdische Materialien. Ja, und so wird er auch eines Tages wieder zur irdischen Materie zurückkehren. Ja, unterm Strich sind wir sonst nichts wie eine Anhäufung von irdischen Atomen und Molekülen verschiedenster Art. Schön sauber sortiert, wie sie gehört. Aber selbst das brächte uns noch nicht zum Leben. Gott hat den Menschen seinen Geist eingehaucht, das Leben eingehaucht, weil sonst würde es einfach nicht funktionieren. Ja, du könntest nicht leben, du könntest nicht aufstehen, du könntest nicht atmen, wenn nicht Gottes Leben in dich hineingekommen wäre. Und es geht dann eines Tages wieder raus und dann wird dein Körper wieder zum Staub zurückkehren. Seitdem Adam hier Problem gemacht hat. Also, die Sünde der Welt wurde gesöhnt durch Jesus. Das hat uns Johannes der Täufer klar mitgeteilt. Als Jesus zu ihm kam, sagte er, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Oder könnte auch sagen, dass die Sünde von der Welt wegnimmt. Weil wenn sie gesöhnt ist, ist sie gesöhnt, dann ist sie weggenommen. Wenn eine Sünde gesöhnt ist, dann ist es so, als wäre sie nie geschehen. So mächtig ist sie gesöhnt, also ausgelöscht, weg, es ist erledigt, ja, das ist einfach Fakt. Und genau deshalb hat der Fluch auf dem Erdboden kein legales Existenzrecht mehr. Zumindest nicht für uns, die wir gläubig sind. Für die anderen, die ja nicht glauben, ist ja die Sünde nicht weg. Die sind ja noch Sünder, die haben die Stellung in Christus nicht, sondern die in Adam und haben das Problem, dass der Boden unter ihren Füßen unter dem Fluch steckt. Aber unser Boden, der Boden der Christen, unser Land, das heißt unsere tägliche Arbeit, unsere Geschäfte, all unsere Werke, unser Besitz sind von diesem Fluch befreit und sind wieder im Segensfluss. Aber ich muss das erst lehren, damit die Christen das alles wissen und dann anfangen können, nach und nach das zu glauben. Das ist ein Prozess. Der Glaube muss erst Fuß fassen. Das Wort muss ins Herz eingesät werden. Es muss sich verwurzeln, dann kann es früher oder später, wenn es bewässert wird, Frucht bringen. Also müssen wir uns immer wieder auf das fokussieren, was die Bibel sagt, was das Neue Testament sagt, was Jesus für uns getan hat. So werden wir dieses Wort vom Evangelium immer mehr bewässern und es wird auch Frucht bringen. Eine gute Portion Geduld ist mitzubringen, weil einfach ja, unsere Herzen erst versaut waren von dem Zeug dieser Welt, von der Sünde. Und es muss sich alles erst umprogrammieren. Und deshalb ist es richtig und gut, immer wieder gute, biblische, auferbauende Lehre zu hören. Ja, biblische Lehre kann auch furchtbar nicht auferbauend sein, muss ich mal sagen. Kann die unter Verdammnis bringen, wenn es falsch gepredigt wird. Wenn da und auf den Geboten und auf den Sünden umeinander geritten wird, dann ist Bibellehre eigentlich schlecht. Und darum müssen wir schauen, was das Neue Testament, der Neue Bund, das Erlösungswerk für uns bereitet hat. Dann haben wir den richtigen Fokus und dann kann das Wort in uns auch gute Frucht bringen. Ein schlechtes Wort bringt eine schlechte Frucht, oder? Das ist ganz einfach. Aber jetzt der Boden unter unseren Füßen, dafür gibt uns das Israel des Alten Testaments ein Bild ab. Wir sind das Israel des Neuen Testaments und die Bildersprache des Alten Testaments können wir uns dann immer wieder mal ein bisschen zu Gemüte führen, damit wir das ein bisschen sehen können, wie die Sache ist. Und Gott hat die Israeliten aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt, was ein Bild ist für den Bereich der Sünde, herausgeführt in ein gesegnetes Land. Man nennt es das gelobte Land, das heißt das versprochene Land, das gesegnete Land. Ja, Gott hat ein Versprechen gegeben, ein Land ausgelobt, das gut ist, wo er sie hinbringen wird. Und das heißt auch, der Boden unter unseren Füßen ist ebenfalls ein gesegnetes Land, ein gelobtes Land, weil er uns den Segen versprochen hat, als Erbteil von Abraham über Jesus. Gott sagte in 3. Mose 20, 24, ihr sollt ihr Land besitzen und ich werde es euch zum Besitz geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch von den Völkern ausgesondert habe. Also ein Land, das von Milch und Honig überfließt, sollen sie besitzen. Da waren zuerst andere in diesem Land und die müssen das Land verlassen und es gehört den Israeliten dann. Ja, da gibt es jetzt bloß Milch und Honig, oder? Es ist eine Bildersprache wieder. Es wird ein gutes Land. Da kannst du es einmal noch genauer lesen. Da gab es ja Früchte so groß, dass sie es vielleicht nicht tragen hätten können. Auf jeden Fall ein Land, das einfach gesegnet ist. Und das ist das, was Gott seinem Volk damals gegeben hat und auch heute seinem Volk, seinen Kindern geben wird und will. Das ist Gottes Güte und das ist sein Wille für sein Volk. Ja, wir, das neue testamentliche Israel, wir sind sogar noch in einer besseren Position wie die im Alten. Wir haben Christus und wir sind vom Gesetz befreit. Die anderen haben noch immer das Gesetz auf den Rücken gehabt. Das haben wir nicht mehr. Das ist ein riesiger Vorteil. Bei uns geht es nicht mehr nach dem, was wir alles leisten und wie wir alles einhalten, sondern bei uns geht es nach Gnade. Darum ist es ja für uns viel, viel besser. Und durch Glauben wird diese Gnade für uns aktiviert und kommt auch zur Erfüllung. Ich habe noch einige weitere biblische Verheißungen für einen Segen, der für uns verheißen, versprochen ist. Zum Beispiel Sprüche 10, 22. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu oder ist dazu nicht notwendig. Also der Segen des Herrn, wenn auf dich kommt, wenn er dich erreicht, dann ist deine Mühe nicht mehr notwendig, dann kommt es einfach. Ja, dann drückt es von allen Seiten auf dich ein, weil der Segen dir gehört und weil das Hundertfache zurückerstattet wird. Wenn dieser Segen fließt, dann ist dein Arbeiten nicht ein Mühen, sondern es ist ein Gelingen und du hast Freude daran und du bist erfolgreich und du kriegst einen anständigen Lohn. Ja, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, oder? Nichts tun ist auch irgendwo fad, oder? Aber Wenn du was zu tun hast, was dir Freude macht, was du gelingen hast und was du einen Lohn kriegst, dann ist das schon ein ganz toller Segen. Was sagt noch die Bibel für uns? Sprüche 13, 21 und 22. Unheil verfolgt die Sünder, aber Glück belohnt den Gerechten. Der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Also das wird ganz tolle Verse, Versprechen Gottes. Das Unheil verfolgt die Sünder, nicht uns. Uns belohnt das Glück, weil wir die Gerechten sind. Gerecht, weil Gott uns gerecht gesprochen hat. Das ist der Unterschied. Und das heißt hier, der Gute, der hat was zum Vererben auf seine Kinder oder Kindeskinder. Aber der Sünder, dessen Vermögen wird für den Gerechten aufbewahrt. Das heißt, der Sünder muss es irgendwann, früher oder später, den Gerechten abdrücken. So steht es geschrieben. Es ist etwas, wo man vielleicht vom Verstand her sagt, na, wie soll das denn gehen? Aber wie gesagt, wie das gehen soll, ist immer Gottes Sache. Wie er sein Wort ausführt, ist seine Sache. Unsere Sache ist, dem Wort Glauben zu schenken, es hochzuhalten, zu bekennen, darauf zu stehen. Und Gottes Sache ist, es zu erfüllen. Was haben wir noch? Prediger 2,26 sagt so etwas Ähnliches. Denn dem Menschen, der vor ihm wohlgefällig ist, gibt er Weisheit und Erkenntnis und Freude. Also wenn du Gott wohlgefällig bist, dann gibt er dir Weisheit, Erkenntnis oder Einsicht und Freude. Das ist eine tolle Sache. Aber dem Sünder heißt es weiter, dem Sünder gibt er das Geschäft einzusammeln und aufzuhäufen, um es dem abzugeben, der vor Gott wohlgefällig ist. Jetzt sind wir wieder bei dem, dass der Sünder zwar fleißig einsammelt und vielleicht sogar aufhäuft, aber früher oder später muss er es dem abgeben, der Gott wohlgefällig ist. Was haben wir noch? Sprüche 15,6. Im Haus des Gerechten ist reichlich Vorrat, aber das Einkommen des Gottlosen ist Zerrüttung. Also in deinem Haus, wenn du ein Gerechter bist, ist Vorrat, sagt der Herr. Da ist was da. Wenn du was brauchst, dann kannst du hineingehen in deine Speisekammer oder in deine Geldbörse, auf dein Bankkonto, egal was du angespart hast, dann kannst du hingehen und abheben und rausnehmen. Das sagt die Bibel als Verheißung. Und wenn du feststellst, es ist aber bei mir ja gar nicht so, dann musst du diese Verheißung wieder nehmen und vor Gott bringen und deinen Glauben da draufsetzen, dieses Wort in dein Herz pflanzen, nicht ausreißen lassen. Das ist ja das Blöde, weil wenn du ein Wort ins Herz reinpflanzt, versucht natürlich der Satan, dieses Wort entweder auszureißen oder zu ersticken, damit es keine Frucht bringt. Das ist unser Teil, dass wir das wirklich einpflanzen und festhalten, bis die Frucht kommt. Es ist diese unangenehme Zeit, aber wer dranbleibt mit Geduld und Ausharren, der wird Ergebnisse auch bekommen, weil Gott bekanntlich nicht lügt und mit einem Eid sogar geschworen hat, uns zu segnen. Gut, dann ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Das ist jetzt ein Vers aus Sprüche 3, 9 und 10, der gerne genommen wird, den Christen den Zehnten aufs Auge zu drücken, weil hier von den Erstlingen deines Ertrages steht, aber da musst du wissen, wir sind ja jetzt im Neuen Bund, da ist dieses Gesetz des Zehnten nicht mehr relevant, aber das Ganze drumherum, der tatsächliche Inhalt, was er sagen will, der ist wichtig für uns. Also das Erste ist, ehre den Herrn mit deinem Besitz. Ja, was du besitzt, das soll dem Herrn die Ehre geben und nicht irgendeinen anderen Gott. Ja, wenn du am Fensterbrettel oder irgendwo einen Buddha stehen hast, oder eine Marienstatue und irgend solches Zeug, egal was es ist, etwas, was halt einen anderen Gott darstellt oder Gott ähnliches, dann trenn dich davon, hau das raus. Es gibt nicht dem Herrn die Ehre und du sollst aber mit deinem Besitz dem Herrn die Ehre geben, damit sich deine Speicher mit Vorrat füllen, damit dein, in deinem Haus auch Vorrat ist. Du kannst Jesus nicht mit anderen vermischen, das geht nicht. Jesus teilt sich nicht mit den anderen. Entweder Jesus ganz oder gar nicht. Jesus sagt früher oder später, okay, dann bleibst du bei der Maria oder bleibst beim Buddha oder bleibst beim Amulett oder egal, bei der Esoterik, was auch immer gibt, bei der Religion, die ganzen Heiligen. Aber ich verabschiede mich dann aus deinem Leben. Dann schaust du mal, wie weit du kommst. Also beides geht auf Dauer nicht. Drum, du hast Jesus als Herrn bekannt, so soll er auch der Herr sein. Und Jesus hat für dich mit seinem Leben bezahlt am Kreuz. Das hat der Buddha nicht getan, das hat auch Maria nicht getan, das haben die Heiligen nicht getan und sonst schon gar keiner. Dann musst du einfach sehen, was dieser Jesus für dich getan hat. Und somit musst du dich wirklich, oder kannst du dich wirklich voll und ganz auf ihn stützen. Das ist der Beste. Und alles andere sagt eigentlich Jesus, nun ist schon recht und gut, aber das hat nicht gereicht. Jetzt brauche ich noch die anderen auch dazu. Also das funktioniert einfach nicht. Und wenn du einen Segen haben willst von Jesus, dann Jesus ganz und ohne irgend andere dazu. Und sei freigebig, ehre den Herrn nicht mehr mit einem Zehnten, sondern einen fröhlichen Geber, der im Glauben gibt, sagt der Herr. Das ist das, was im Neuen Testament der Maßstab ist. So wie jemand gedeihen hat aus Freiwilligkeit, aus Liebe zu Jesus, um sein Werk zu unterstützen, ist vollkommen okay, um vielleicht einen, der in Notlage gekommen ist, zu unterstützen. Das sind die Dinge, wo der Herr sieht und wo der Herr sagt, jawohl, dafür werde ich dich auch reichlich segnen. Jesus würde es schade finden, wenn sein Segen dich nicht erreichen würde. Er möchte, dass du und ich, dass wir gesegnet sind. Und wenn wir uns trennen von den Sünden, von den Blockierern, dann kann der Segen auch ungehindert fließen. So, jetzt kommt aber in der Bibel oft auch vor, dass wir arbeiten sollen und fleißig sein sollen. Das muss man schon mit hineinnehmen, dass wir keine Schieflage bekommen und jeder sitzt sich hin und sagt, der Herr segne mich schon, ich brauche jetzt nichts mehr tun, jetzt mache ich bloß noch das Fenster auf und die Gebratenen kommen herein. So ist es heute nicht. Das Erste, wie der Herr dich segnen will, dass er deine Arbeit segnen will. Dass er dir erstens eine gute Arbeit gibt und dass er dir Gelingen und Weisheit dabei gibt. Das ist die erste Segensmethode des Herrn für sein Volk. Das war schon im Alten Testament so und es hat sich im Neuen Testament nicht geändert. Wenn der Isaak nicht gesät hätte, hätte er auch nicht hundertfach ernten können, oder? Also das gehört dazu. Der Paulus schreibt im 2. Thessalonicher 3, 10 und 11, denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Also, das müssen wir einigen Leuten einmal wieder ziemlich deutlich sagen, die meinen, wir brauchen bloß zum Sozialamt gehen und dann kriege ich schon, was ich brauche. Der Herr sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nichts zu essen haben. Es ist ziemlich hart, aber es steht da ganz deutlich in der Bibel. Und er sagt hier, dass sie unordentlich leben, wenn sie nicht arbeiten und nicht unnütze Dinge treiben. Das soll nicht so sein und in christlichen Kreisen schon gar nicht. Aber deine Arbeit soll dir Spaß machen, soll gelingen haben und soll einen Lohn bringen. Das ist auch ein Beweis aus der Schrift, 1. Timotheus 5, 18. Die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Mahl verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also eine ganz deutliche Aussage von Paulus. Also es geht nicht um den Ochsen, das ist ja der Bildersprache. Aber wenn jemand arbeitet, wenn jemand was leistet, dann soll er auch was zu essen haben und nicht das Mahl verbunden bekommen. Oder deutlicher gesagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das müssen wir sehen, das gehört also mit rein zum Segen. Und da brauchen wir wieder Ausgewogenheit. Da sehen wir, dass faul sein nicht das Biblische ist. In Gottes Augen ist es nicht gut, wenn jemand faul ist, aber es ist auch nicht in Ordnung, wenn jemand, der sozusagen ein Workaholic ist. Das Maß und Ziel muss ein bisschen passen. Es gibt auch Leute, die kennen sonst nichts anderes mehr als arbeiten und arbeiten, arbeiten. Da kommt erstens die Familie zu kurz, da kommt der Herr zu kurz. Dann funktioniert es auf Dauer auch nicht. Aber der Herr will, dass wir gut arbeiten und dass wir damit auch einen Segen bekommen. Psalm 128 sagt er, denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände. Heil dir, gut steht es um dich. Also wenn du was arbeitest mit deinen Händen, dann sollst du auch was zum Essen haben. Oder das Gegenteil, Sprüche 10,4, arm wird, wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand der Fleißigen macht reich. 20,21 in den Sprüchen, im Winter pflügt der Faule nicht, sucht er zur Erntezeit, dann ist nichts da. Also wer nicht vorbereitet, wer da nicht pflügt und wer sein Feld nicht bestellt, Da wird dann bei der Erntezeit eben auch nichts zum Ernten haben. Das ist einfach eine ganz deutliche Sache. Oder einer, der eigentlich faul ist, oder sucht eine Ausrede, Sprüche 22, 13, und sagt, ein Löwe ist draußen, mitten auf den Plätzen, ich könnte getötet werden. Unterm Strich, ja, die Arbeit ist schon verdammt gefährlich, ich könnte was passieren, ich bleibe lieber zu Hause. Ja, das sind Ausreden, ja. Könnte auf dem Weg zur Arbeit irgendeinen Unfall haben oder sowas. Aber das sind faule Ausreden, das sagt der Faule, und das ist nicht in Ordnung. Was haben wir noch? Sprüche 26, 14 und 16. Die Tür dreht sich in der Angel und der Faule auf seinem Bett. Ja, da gibt es jetzt eigentlich nichts dazu zu sagen, das spricht für sich. Oder der Faule ist in seinen Augen weiser als sieben, die verständig antworten. Und da, ja, solche Leute trifft man immer wieder, die sind stinkfaul, reden aber so schlau daher, als ob sie alles wissen würden, und alle anderen sind dumm und die Politiker, die wissen auch überhaupt nichts mehr und sie sind selber die Allerschlauern und eigentlich tun sie gar nichts. Also das sind die, die von denen hier geschrieben ist. Okay, also mit guter Arbeit sollst du dir deinen Lebensunterhalt verdienen. Das ist gut in Gottes Augen, weil vom Däumchen drehen wirst du wohl nicht satt werden. Und obendrein gibt es noch einen Sinn, in dem Sinn, dass der Herr sagt, du kannst dann auch den Bedürftigen sogar etwas mitgeben. Aber da muss man immer ein bisschen Achtung mit hineinbringen, weil es gibt dann so, ja, Schmarotzer, die in christlichen Kreisen ein bisschen durch die Gemeinden sausen und den anderen dann ja, anpumpen, weil sie selber stinkfaul sind. Und so auf diese Art, ja, du bist doch Christ, du musst mir doch was geben, mir geht's doch so schlecht. Also da muss man aufpassen, wer faul ist und deshalb in die Notlage gekommen ist, da müsste ich sagen, komm, ich gebe dir eine Arbeit und dann machst du eine Arbeit und dann kriegst du was. Und dann werden die meisten dann von dieser Sorte wieder abdeckeln, aber weil sie nicht arbeiten wollen. Epheser 4, 28 sagt der Paulus, da geht es auch um dieses Thema, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Ja, wer gestohlen hat, wer sich da durchgeschlagen hat als Ganove oder vielleicht sogar das Sozialamt bestohlen hat mit falschen Angaben oder mit faulen Tricks, der gehört da auch dazu, der soll das aufhören und soll mit seinen Händen Gutes tun, soll was arbeiten, sogar so, dass er was überhat und einem Bedürftigen, der wirklich bedürftig ist, der in einer Notlage ist, nicht aus Faulheit, sondern aus einem anderen Grund, dass er dem was mitzugeben hat. Und wir machen das eigentlich ganz unbewusst. Wenn wir arbeiten, zahlen wir in die Sozialsysteme ein. Und damit kann das Sozialsystem funktionieren und einen anderen, der jetzt vielleicht momentan gerade keine Arbeit hat oder krank ist, dann kann dem Stütze gewährt werden. Also das läuft über diese Schiene, du brauchst nicht immer das selber tun. Aber wenn du einen Arbeitsplatz hast, wo du ins Sozialsystem einzahlst, gibst du praktisch was ab für jemand anders, der in Notlage ist. Und das ist auch richtig. Und wenn immer mehr Leute da arbeiten und was einzahlen und immer weniger was rausziehen, dann ist da Überfluss da, nicht umgekehrt. Aber wir sollen nicht die sein, die immer da bloß schmarotzen aus dem Sozialsystem, aber was rausziehen, das funktioniert einfach auf Dauer nicht. Irgendwann ist der Topf leer, ne? Und das ist auch ein biblisches Prinzip. Der Paulus, also war kein dummer Mann. Der Paulus, der hat schon gewusst, was er schreibt. Zum Beispiel schreibt er hier, in der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel diene, damit Gleichheit entsteht. Also einmal haben die Überfluss und geben den anderen was und dann wieder umgekehrt. Da soll eine Gleichheit entstehen, ein Ausgleich, dass es den Leuten einfach zu jeder Zeit gut geht, dass nicht Hungersnöte sind und sonstige Probleme. Okay, ja, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das war die Aussage von Paulus und es steht fest. Okay, der Herr will, dass wir gesegnet sind. Darum wurde er zur Armut, deshalb wurde alles auf ihn gelegt, was nichts Gescheites ist, die Sünde und die Strafe und der Fluch. Und sein Reichtum, sein Überfluss, sein Segen kommt auf die, die das annehmen, die das glauben. Also nimm das Opfer von Jesus für dich an. Nimm es an. Es ist das A und O des Evangeliums. Nimm dieses Opfer an. Es ist schön, wenn Jesus ein guter Mann war auf dieser Erde und Kranke geheilt hat. Aber das ist nicht das Maßgebliche. Das Maßgebliche ist und bleibt dieses Opfer für uns am Kreuz. Und wenn du das annimmst für dich, dann ist der Herr dein Hirte, wie es im Psalm 23 steht. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Ja, der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln, weil du ihn angenommen hast als deinen Herrn, deinen Retter, deinen König. Ja, viele sagen, ja, Jesus ist König, aber König bedeutet, er regiert. Ja, ein König, der nicht regiert, ist kein König. Aber Jesus ist der König, der regiert. Der regiert in unserem Leben, wenn wir ihn annehmen als König, als Herrn, als Retter und Erlöser. Und so kommen diese Segnungen über dich, wenn du das im Glauben annimmst. Das sagt Mose schon vom Gesetz, wie viel mehr jetzt bei uns unter der Gnade. Und im Gesetz heißt es im 5. Mose 28, 2, und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. In dem Fall und gesetzmäßig, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Bei uns ist anders, wenn du glaubst, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist. Das ist der Unterschied des Ganzen. Deswegen haben wir eine viel bessere Position. Kannst du dir mal im Galater und im Römerbrief raussuchen, die ganzen Zusammenhänge. Okay, da höre ich jetzt auf. Das heißt, da bin ich jetzt fertig mit diesem Thema. Halte es fest in deinem Verstand und in deinem Herzen, dass dieses Wort, diese Gnade des Evangeliums Frucht bringt in deinem Leben, früher oder später. Lieber früher als später, oder? Also halt es fest, lass das Wort nicht aus deinem Herzen dir stehlen. Lass es auch nicht erstickt werden von den Sorgen des Alltags, von Schwierigkeiten, von den Machenschaften Satans. Sondern bleib fest darauf fixiert und es wird Frucht bringen. Der Herr will, dass du gesegnet bist in allen Dingen. Und er will, dass du, was du um das Evangeliums willen und um seinetwillen verlassen hast, abgegeben hast, er will dir das hundertfach erstatten. So hat es dem Petrus versprochen. Und er hat gesagt, da ist niemand, der nicht hundertfachen Lohn empfängt. Und das ist die Top-Aussage. Und denk nicht darüber nach, wie kann denn das gehen? Das geht doch gar nicht. Zweifle nicht dran. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Er weiß schon, wie es machen kann und wie es machen muss. Und was du brauchst und zu welcher Zeit, dass du es brauchst. Aber wenn du was brauchst, dann schau, es ist was auf dem Konto im Himmel, in der geistlichen Welt. Der Herr hat ja schon voraus was einbezahlt. Das ist ja das Schöne. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt in Christus. Da ist auf jeden Fall was drauf. Und da kannst du empfangen aus seinem Überfluss, aus seiner Fülle. So ist es uns versprochen. Und jetzt wollen wir uns an Jesus preisen. Wir haben einen Grund dazu.